Campus.
Jahrhundertelang wurde er gejagt, schließlich ausgerottet und jetzt ist er wieder da. Die Rede ist vom Wolf. Vor einer Weile ist er sogar nachts durch Köln spaziert. Deshalb hat meine Kollegin Henrike Koletzki auch mal den Mond angeheult und sich auf die Fährte des Wolfs begeben. Henrike, was löst der Wolf mit seiner Rückkehr denn bei den Menschen aus?
Ja, der Wolf, der polarisiert so stark wie kein anderes Tier. Das sehen wir auch jetzt an den Reaktionen. Die einen haben Angst, manche fordern sogar einen Abschuss, andere sind fasziniert und begeistert. Ja, und dann gibt es noch Jan Böhmermann, der den Wolf direkt mal ins Ehrenfelder Wappen aufnehmen will. Also neutral sind hier, glaube ich, die wenigsten.
Das war ja sogar bei den Germanen schon so, dass ein großes Haiopai um den Wolf veranstaltet wurde. Die haben ihn eigentlich regelrecht verehrt, oder?
Genau, als Sinnbild von Mut und Freiheit. Aber dann im Mittelalter ist er plötzlich der Teufel. Und du hast ja bestimmt schon gehört, dass gute Christen als Lämmer bezeichnet wurden. Und was ist der Gegenpart zum Lamm? Ja, genau. Eben noch verehrt, jetzt verachtet und verjagt. Diese Dichotomie, die wirkt bis heute und lässt den Wolf nicht einfach mal ein Wolf sein. Das merkt auch die Biologin und Wolfsexpertin Katharina Stenglein vom NABU.
Da haben wir noch einen Weg vor uns, dass er einfach als Wildtier gesehen wird, der auch dazugehört und eine wichtige Rolle im Ökosystem einnehmen kann.
Und bevor wir den Wolf jetzt wieder zum Held- oder Hassobjekt machen, können wir ja erstmal versuchen, ihn und unsere Geschichte zu verstehen.
Beide Extreme werden dem Tier ja auch nicht wirklich gerecht. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass der Wolf so mystifiziert wurde?
Naja, wir kennen alle den Topos vom Wolf aus dem Märchen. Da musste er ja oft als Metapher für den bösartigen Mann herhalten, vor dem Frauen gewarnt werden sollten. Paradebeispiel Rotkäppchen. In dem Märchen geht es ja nicht wirklich um einen Wolf, der sich mit Nachthaube ins Bett legt und ein Mädchen frisst. Das sind alles Metaphern. Trotzdem entsteht das Bild im Kopf, Wolf ist gleich böse. Ja, und das bleibt hängen bis heute.
Gibt es denn einen Grund, weshalb ausgerechnet der Wolf für das Sinnbild des Bösen ausgewählt wurde?
Naja, also Wölfe sind halt direkt am Start, wenn es irgendwo nach Kadaver riecht, wie bei der Pest oder dem 30-jährigen Krieg. Das fanden die Menschen natürlich makaber. Die größte Beziehungskrise begann aber, als es zu wenig Wild im Wald und stattdessen Weidetiere gab. Jetzt konkurrierten Menschen und Wölfe plötzlich ums Futter. Dabei hatten sie vorher sogar noch kooperiert. In der Steinzeit hatten Wölfe und Menschen nämlich die gleiche Beute, und zwar Huftiere, und die gleichen Feinde, zum Beispiel Bären. So, und jetzt gibt es die Theorie, dass Wölfe, die eher faule Jäger sind, das Wild zu den Menschen treiben. Die erlegen es und teilen die Reste mit den Wölfen. Im Gegenzug beschützen Wölfe die menschlichen Lager vor anderen wilden Tieren. Klassische Partner in Crime also.
Bei dieser aufregenden Vergangenheit ist es ja umso trauriger, dass diese Beziehung über die Jahrhunderte so vergiftet wurde.
Ja, vergiftet im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Ausbruch der Tollwut wurden Wölfe nämlich auch Menschen gegenüber aggressiver. Das ist bei gesunden Wölfen nicht so. Die sind scheu und greifen keine Personen an. Wenn wir allerdings versuchen, den Wolf zu domestizieren, dann nehmen wir ihm diese natürliche Scheu. Und auch das kann in die falsche Richtung gehen. Vor wilden, gesunden Wölfen brauchen wir allerdings keine Angst zu haben. Das bestätigt auch Katharina Stenglein.
In der Regel geht von so einem Tier, wenn es denn gesund ist und nicht angefüttert wurde, eben keine Gefahr für den Menschen aus.
Anders sieht es für Schafe und Ziegen aus. Die stehen tatsächlich auf der Speisekarte vom Wolf. Deshalb fordern sowohl BäuerInnen als auch NaturschützerInnen, dass die Regierung noch mehr in Herdenschutz investiert, damit auch zwischen Weidetieren und Wölfen eine friedliche Koexistenz möglich ist.
Apropos friedlich, wie verhalten sich Wölfe eigentlich, wenn sie aufeinandertreffen? Gibt es da alle paar Tage mal einen Machtkampf?
Nee, im Gegenteil. Also Wölfe sind sehr soziale Wesen, fast schon spießig. Ein Rudel, das ist einfach eine klassische Kleinfamilie. Vater, Mutter, Kinder. Die Eltern bleiben fast immer ein Leben lang zusammen und leben monogam. Und oft bestimmt das Weibchen, wo es lang geht. Also dieses Narrativ vom einsamen Wolf, der nur mit dem Mond kommuniziert. Das ist in Wirklichkeit ein Wolf auf der Suche nach Liebe bzw. nach einer Partnerschaft.
Hä, wie jetzt? Was ist mit dem Alpha-Wolf, der regelmäßig den Omega-Wolf verprügelt?
Ja, das ist das typische Klischee, ne? Da gibt es den Alpha-Wolf, den Beta-Wolf und zuletzt den armen Omega-Wolf. Heute wissen BiologInnen wie Katharina Stenglein aber, dass das gar nicht stimmt.
Das sind Strukturen, die sind entstanden bei Wölfen, die in Gehegen gehalten wurden, weil sie eben dort nicht abwandern konnten und keine reinen Familienverbände waren, also eher Gruppen und keine klassischen Rudel, und sich deswegen andere Sozialstrukturen herausgebildet haben, damit diese Tiere überhaupt irgendwie miteinander klarkommen.
Ja, freie Wölfe haben diese Machtkämpfe halt gar nicht nötig und lassen sich normalerweise auch in Ruhe. Vielleicht sollte das mal jemand Kollega stecken.
Ja, der Wolf scheint also wirklich von Legenden, Mythen und Schauergeschichten ziemlich überlagert zu sein. Es war auf jeden Fall spannend, einige davon mal genauer unter die Lupe zu nehmen und aufzudecken. Und vielleicht hilft uns das ja auch, den Wolf in Zukunft als normales Tier im Ökosystem zu betrachten und nicht bloß als Fabelwesen. Ja, vielen Dank, Henrike, auf jeden Fall.
www.kölncampus.com. www.kölncampus.com.